Kennst du das Gefühl, nie genug zu sein, obwohl du eigentlich längst bewiesen hast, was alles in dir steckt? Genau darüber spreche ich heute mit Angelika Prattes über Selbstzweifel, über Mut und über Masken und darum, wie wir wieder bei uns selbst ankommen. Ich freue mich heute ganz besonders auf ein wundervolles Gespräch mit Angelika Prades. Wir haben uns kennengelernt in Österreich und ihr werdet auch gleich hören, dass sie nicht Hochdeutsch spricht, zumindest nicht so, wie wir es tun. Aber da ich aus Bayern komme und sie aus Österreich, passt es perfekt zueinander. Wir haben uns beide kennengelernt über eine gemeinsame Freundin und eine, ja, für mich schon große Mentorin mittlerweile in Österreich über die Verena Böhm und standen gemeinsam letztes Jahr im September auf der Bühne und haben uns quasi die Hand gegeben. Und danach war mir klar, Angelika muss unbedingt in meinen Podcast kommen, denn das, was sie an Geschichte mitbringt, ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz viele Menschen und viele Frauen bewegt. Und ich finde es so schön, Angelika. Erstmal herzlichen Willkommen, dass du da bist. Ich freue mich riesig darüber.
Danke, Monika. Danke, dass ich da sein darf.
Und sehr, sehr gerne, denn du bist eine Mutmacherin und das brauchen wir so unbedingt. Ich weiß, wie ich meinen Weg begonnen habe, da habe ich auch Mutmacher gebraucht. Ich habe die Menschen, die Frauen gebraucht, die schon ein paar Schritte weiter waren wie ich, die mich so emotional und mental auch mal an die Hand genommen haben und gesagt, hey, ich habe es geschafft, ich bin ein ganz normaler Mensch, ganz normale Frau und was ich schaffe, schaffst du auch. Und es ist immer schwer, finde ich, diese ersten Schritte zu gehen. Und da ist es so unglaublich hilfreich, jemanden zu haben, wo man vielleicht mal auf Social Media folgt, wo man mal in einem Kurs mit dabei ist, wo man mal einen Abend online auch per Zoom hat, wo ein Austausch da ist oder jemand auf der Bühne, so wie wir letztes Jahr in Graz, was wirklich traumhaft schön war. Und um jetzt einzusteigen und ich jetzt hier nicht einen ganzen riesen Vortrag halte, freue ich mich riesig, wenn du mal uns erzählst, liebe Angelika, wie es denn dazu gekommen ist überhaupt, dass du heute also ich nenne es jetzt einfach mal so, ja, eine Mutmacherin bist auf deinem Weg und bei dir steht ja so schön obendran, be, do und have. Das kannst du uns sicher auch erklären, warum und wieso das da steht. Und wie ist denn deine Reise überhaupt losgegangen, dass du da bist, wo du heute bist?
Ja, also nochmal danke, Monika, dass ich da sein darf. Und man hört ganz sicher den einen oder anderen Dialekt bei mir durch. Und ich hoffe, trotzdem keine Wörter zu verwenden, die nicht alle verstehen. Aber ja, warum bin ich da und wie haben wir uns auch kennengelernt? Weil ich Mentorin und Coach bin. Und ich finde das Wort Mutmacherin sehr schön, weil mir das sehr wichtig ist. Und ich bin überhaupt dahergekommen, wo ich jetzt stehe, weil ich schon recht früh in meinem Leben meine Midlife-Crisis hatte. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil als
Hol mal
Teenager,
aus, ja.
ja, es ist eine lange Geschichte, aber als Teenager war ich mir ganz sicher, ich gehe nach England studieren, ja, ich gehe nach Cambridge studieren, das wird genau das werden. Und ich habe dann den Wunsch irgendwie vergessen und vor mir hergeschoben und wie das halt so ist, ne? Man glaubt dann auch, pff, das schaffe ich nicht, ja, irgendeine andere Uni wird es dann werden. Und Tatsache ist, ich bin tatsächlich dann in Cambridge gewesen, habe dort mein Masterstudium gemacht. Und das Jahr war zwar super, aber das ganze Jahr war auch voller Selbstzweifel. Das ganze Jahr war mit dem Imposter-Syndrom als mein Begleiter, das ich da durchlebt habe.
Erklär mal ganz
Ja.
kurz Imposter-Syndrom, weil
Es
das glaube ich auch nicht viele kennen. Manche haben es schon gehört, aber mir ging es immer so: Imposter, Imposter, was meint sie denn jetzt? Erklär mal ganz kurz.
Ja, beim Imposter-Syndrom geht es darum, dass man glaubt, man ist nicht gut genug für dort, wo man gerade ist. Sei es jetzt in einem Beruf, eine Position, wo man glaubt, es wird sicher jedem auffallen, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht genüge. Oder bei mir im Studium, ich bin nicht gut genug, um auf dieser Uni zu studieren. Und jeden Moment kommen sie drauf und schmeißen mich raus. Und ich glaube, das kennen ganz viele, dieses Gefühl.
Ja.
Und Tatsache ist, ich war gut genug und habe somit mir meinen Lebenstraum erfüllt mit 22. Und das ist super. Aber das Leben geht ja weiter nach 22. Und ich bin dann relativ schnell in ein sehr tiefes Loch gefallen, weil ich kein Ziel hatte, keine Vision mehr hatte und mir gedacht habe, ich habe dann auch einen Job angenommen, sehr verzweifelt auch, weil als Geisteswissenschaftlerin kriegt man nicht so leicht einen Job am Arbeitsmarkt. Und dann war ich jeden Tag mit den Gedanken konfrontiert, das kann jetzt nicht mein Leben sein bis zur Pension. Das ist es nicht. Der Job war frustrierend, auch mit einer Führungskraft, die überhaupt nicht unterstützt hat. Er hat mich nicht gefordert und gut verdient habe ich auch nicht. Also wenn es wenigstens eins von beiden gewesen wäre, ja, aber es war keines von beiden. Und ich habe gewusst, es muss sich irgendwas ändern. Das geht so nicht. Also das können nicht die nächsten 40 Jahre sein.
Wie lange hast du diese Arbeit gemacht?
Die Arbeit habe ich genau 2 Jahre gemacht. Genau. Also nachdem ich von England zurückgekommen bin, habe ich noch versucht, in Österreich ein bisschen zu studieren, habe aber gemerkt, das liegt hinter mir. Ich darf jetzt ins Berufsleben einsteigen, aber ja, das war nicht so der große Erfolg ganz am Anfang. Also war auf jeden Fall nicht das, was zu mir gepasst hat. Und ich habe dann auch Job gewechselt. Aber erst nachdem ich mich in eine Ausbildung geworfen habe, zur Lebens- und Sozialberaterin. Ja, das ist eine Ausbildung, die, wie soll ich sagen, in Deutschland nennt man das ja Life-Coach, ja. Aber in Österreich ist das sehr stark reglementiert, dass man das überhaupt machen darf. Und das war eine Ausbildung, die ich da eben begonnen habe. Und daraufhin habe ich dann meinen Job gewechselt und habe dann nochmal meinen Job gewechselt und habe mich dadurch mit mir selbst konfrontiert. Und irgendwann war dann der Punkt, wo ich gewusst habe, jetzt ist es soweit, das Universum gibt mir den Wink mit dem Zaunpfahl und ich werde mich selbstständig machen und andere Menschen dabei zu unterstützen, ein Leben zu leben, das sie wirklich glücklich macht und erfüllt. So wie ich es mir geschaffen habe im Endeffekt.
Wie alt warst du da, wo du dich selbstständig gemacht hast?
Oh, gute Frage. Ich glaube 29.
Wow. Ist ja auch ein sehr, sehr mutiger Schritt, ja. Vorher ausprobiert, verschiedene Jobs gemacht, dann diese Ausbildung, was ich übrigens sehr gut finde in Österreich, dass es reglementierter ist wie in Deutschland. In Deutschland gibt es unglaublich viele verschiedene Ausbildungen. Du kannst alles Mögliche zertifizieren lassen und du bist schnell mal Coach und ich finde zu viele Regeln nicht gut, aber manches ist doch nicht schlecht, weil die Ausbildungen in Österreich sind länger. Ich glaube, ihr macht es mindestens ein Jahr oder länger sogar, glaube ich, oder?
2,5 Jahre ist die Ausbildung.
Ja, das ist schon noch mal viel mehr. Bei uns gibt es viele Ausbildungen, die ein paar Wochen dauern und dann bist du fertig und bist Coach oder Mentor oder wie auch immer. Und ich finde, da geht eigentlich erst die Ausbildung los. Also das Wissen wird schnell vermittelt. Dass aber danach die Arbeit mit dem Ganzen erstmal beginnt, davon erzählt immer keiner was, ja. Und das ist bei euch anders verpackt. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Das ist mal so am Rande.
Ja, da muss ich dir zustimmen. Also ich hätte nach 1, 2, 3 Monaten Ausbildung hätte ich nicht das Werkzeug gehabt, um das zu machen, was ich jetzt mache.
Also mit 29 selbstständig gemacht und zwar genau mit diesem Coaching. Und soweit ich weiß, bist du ja viel in Firmen auch unterwegs. Genau.
Weil mein Anspruch auch war, Arbeit darf wieder Freude machen. Und das war auch der Auslöser, warum ich dann in Firmen begonnen habe mit Coachings für Führungskräfte, für Teams, aber natürlich auch Seminare. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit und ist nach wie vor eine sehr schöne Arbeit, die ich mache, weil ich immer wieder sehen kann, wie plötzlich der Groschen fällt oder wie ein Knopf aufgeht und du einfach merkst, ah, da hat sich jetzt gerade ein Perspektivenwechsel aufgetan. Und das habe ich sehr lange gemacht, nebenher natürlich immer mit Privatleuten gearbeitet. Und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ja, Arbeit darf Freude machen, aber das ganze Leben darf ja Freude machen. Also wir dürfen ein erfülltes Leben rundum haben, sei es in der Beziehung, sei es ja im Job, sei es in den Hobbys, sei es in der Selbstverwirklichung auf andere Arten. Und deswegen habe ich jetzt auch langsam aber sicher in die Richtung weiter aufgemacht. Und natürlich auch, das sage ich auch dazu, weil ich gerne mit Menschen arbeite, die wollen, die so richtig bereit sind zu sagen, ich weiß, das Leben hat mir mehr zu bieten und ich bin bereit, auch die Verantwortung für mich und mein Leben zu übernehmen. Und ich bin in Firmen leider ganz oft in diesem Setting, wo Leute mehr oder weniger gezwungen werden, in die Seminare zu kommen. Gott sei Dank nicht in die Coachings, aber in die Seminare. Und auch wenn sie am Schluss mitmachen, es ist immer dieser Widerstand, der am Anfang da ist. Und deswegen bin ich einfach der Meinung, es darf, wie gesagt, uns allen im Leben besser gehen, sozusagen. Und dazu braucht es aber auch diese Eigenverantwortung.
Ja, und das erkennen, glaube ich, erstmal. Ich möchte nochmal, bevor wir gerade auf das Hier und Jetzt eingehen, nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar hast du gesagt, du hattest quasi so eine frühe Midlife-Crisis, also
Ja.
nicht so wie in meinem Alter, wo man irgendwann die Krise hat, sondern deutlicher früher, durch die verschiedenen Jobs, die du gemacht hast, durch die Unzufriedenheit, wo du gesehen hast, schlechte Führung von dem Teamleiter oder von der Geschäftsführung, schlechte Bezahlung. Vielleicht hast du auch gemerkt, Frauen werden schlechter bezahlt oder stehen schlechter da wie Männer. Was war das alles, was dich zu diesem extremen Frust gebracht hat? Das hat dich ja, glaube ich, erst in diese Ausbildungen, zu diesen Ausbildungen Life Coach, ich sage es jetzt einfach mal vereinfacht, gebracht, oder? Was war da wirklich nochmal der Auslöser? Was hat das mit dir selber gemacht? Wie ging es dir da auch emotional?
Das ist eine riesige Frage. Auf jeden Fall, was ich noch weiß, ist, dass ich mich damals auch nicht gut gespürt habe. Jetzt im Vergleich, jetzt kann ich es sagen, ich habe mich nicht gut gespürt. Und was ich einfach wahrgenommen habe, ist ein Frust. Ein Frust, wenn ich in der Früh aufgestanden bin, das Gefühl, nicht wirksam sein zu können in meiner Arbeit, einfach reinzugehen, ein paar E-Mails zu schreiben und wieder heimzugehen und dann nicht zu wissen, was ich eigentlich den ganzen Tag getan habe. Und dieser Versuch, und das war auch ganz stark in der Firma, wo ich dann versucht habe, meine Ideen einzubringen und auch selbstständig umzusetzen und so weiter. Und jedes Mal war die Ansage, das machen wir hier nicht, das geht bei uns nicht, mach lieber das, was ich dir sage. Und irgendwann stumpfst du einfach ab, oder zumindest bin ich sehr abgestumpft.
Das heißt, du
Und
hattest gar nicht so ein freies Umfeld. Also es war auch keine Firma, die neue junge Talente gefördert hat, die geguckt hat, wo sind denn eigentlich die Stärken, wo können wir jemanden noch besser unterstützen, sondern es gab einfach klare Richtlinien, also so richtig schön von oben herab nach unten, du hast zu machen, du hast gesagt, ja, danke, mache ich. So quasi alte Schule noch, oder?
ungefähr so, ja. Also es war auch in der Versicherungsbranche. Also ja, es war alte
Okay.
Schule. Aber als ich gestartet habe, war es schon so, dass ich Teil eines jungen Teams war und auch die Führungskraft war sehr jung und die war wirklich sehr offen für alles, was wir gebracht haben. Und irgendwann hat sich dann aber die Führungskraft, wurde ausgetauscht und Anführungszeichen. Und dann kam eine neue Vorgesetzte, die auch mit der Geschäftsführung privat vernetzt war, sagen wir es mal so, um es jetzt nicht Familienbetrieb zu nennen. Und die hat, jetzt habe ich ein Wort dafür, die hatte ein Kontrollthema, weil sie nicht genau wusste, was wir in unserer Arbeit machen, hatte sie das Gefühl, glaube ich, keine Kontrolle über das zu haben, was die Abteilung tut. Und da ist mir dann auch sehr viel Freiheit genommen worden von der Person. Und es war auch sehr spannend, weil du sagst, wurden junge Talente gefördert. Die ursprüngliche Führungskraft hat einen, wie soll ich sagen, ja, einen, ja, Coach wahrscheinlich, ja, aus Deutschland für ein Wochenende nach Österreich geholt und dann hat sie uns mehr oder weniger gezwungen, teilzunehmen. Wir mussten auch einen Teil selber zahlen, also ein Wochenende hergeben, teilweise den Kurs selber zahlen. Ja, und gezwungen, natürlich kann man nein sagen, aber ich habe dreimal versucht, mich rauszureden und das hat nicht funktioniert und der Chefin sagt mir halt nicht ein viertes Mal nein. Und ich muss aber sagen, das war sehr spannend, weil das war, glaube ich, mein erster so richtig bewusster Kontaktpunkt mit Persönlichkeitsentwicklung damals. Und er hat das auch super gemacht. Und das hat meine Kolleginnen und mich extrem motiviert. Und da sind wir dann noch einmal so richtig mit der Energie rein. Und das werden wir jetzt umsetzen und das werden wir verändern und das werden wir auf die Beine stellen. Aber dann natürlich Änderung der Führungsriege und zack, alle Ideen wieder flachgedrückt.
Ist deswegen auch die Erfahrung, die du selber gemacht hast, für dich ein Grund, warum du in Firmen Seminare und Coaching gibst, damit du einfach diesen neuen Gedanken, ja, man nennt es ja auch New Work, mehr in die Unternehmen bringst? Ist das eins deiner Aufgaben heute?
Absolut. Also ich bin ja auch Agilitäts- und New Work Coach. Und es ist mir wirklich ein Anliegen, weil ich merke immer, wenn ich mit Führungskräften oder mit der Geschäftsführung arbeite, dann kommen so Fragen, ja, wie sollen wir das machen, dass die Mitarbeiter das und das tun? Und ich frage dann oft, hast du denn deine Mitarbeitenden gefragt nach Ideen? Nein, habe ich noch nicht. Und dann denke ich mir, wie soll ich es dir denn sagen, wenn du noch nicht einmal in deiner Firma gefragt hast, warum gewisse Dinge nicht funktionieren oder wie sie leichter funktionieren können? Das sind die Leute, die es wirklich wissen. Also allein diese kleinen Gedankenanstöße reinzubringen und auch den Führungskräften zu sagen, sie müssen nicht alles alleine tragen. Es gibt viele Köpfe in der Firma und viele wollen sich, ja, wollen sich einbringen und das darf genutzt werden. Das ist eine Ressource. Und da ist schon auch sehr viel Entlastung, die dann bei den Führungskräften da ist. Und natürlich, das Team fühlt sich wirksamer, weil sie mitgestalten darf in der eigenen Arbeit, was ja auch, ja, was Mitarbeiterbindung und so weiter angeht, natürlich super ist. Aber mir ist eben wichtig, diese Freude in der Arbeit. Und das bedeutet für das Team ganz oft mitwirken zu dürfen und sich ausleben zu dürfen und bedeutet für Führungskräfte ganz oft Entlastung zu finden.
Auch den Mut mal, glaube ich, zu haben, die Entlastung anzunehmen. Also das ist, man kann da, finde ich, auch ein super Beispiel ziehen oder eine Parallele ziehen. Die Mutter zu Hause mit den Kindern hast du jetzt noch nicht, weiß ich. Aber du bist ja als Mutter auch der volle Familienmanager, ja. Und dann mal deinen Kindern quasi auch die Erlaubnis geben und das Vertrauen schenken. Du kannst die Spülmaschine einräumen, du kannst auch mal kochen, wenn sie älter sind oder andere Dinge tun. Das ist nicht einfach, dieses, und ich glaube, das kennt jede Mutter und jeder Vater auch vielleicht zu Hause, das mal abgeben, jemanden anders auch mal, ja, das Vertrauen zu schenken. Und genau das machst du ja auch in den Unternehmen. Das ist ja im Prinzip, wenn man es eine Firma nimmt, ist ja wie eine große Familie, wo dann auch der Oberchef ist der vielleicht der Großvater oder die Großmutter und dann wird es so runter reduziert. Und wer da welche Rolle einnimmt. Magst du mal kurz vielleicht, weil ich das einfach selber so ein spannendes Thema finde, also ich beschäftige mich ja auch mit New Work und mit hierarchischen Unternehmen, was ist da ganz kurz mal zusammengefasst so der Unterschied zwischen traditionell geführten Unternehmen und New Work, neu geführten Unternehmen?
Bei traditionell geführten Unternehmen, da haben wir eine Pyramidenstruktur meistens und das ganze System ist aufgebaut auf einem Gedanken, der eigentlich vor über 120 Jahren entstanden ist. Also, wo diese Fließbandarbeit gerade erst begonnen hat. Also dieses Top-Down-Denken, ja, oben wird entschieden und unten wird gemacht. Das führt aber ganz oft dazu, dass Firmen Bottlenecks haben, also im Sinne von Entscheidungen, kennt man vielleicht auch, wenn man angestellt ist, ja, Entscheidungen werden einfach nicht getroffen und es zieht sich alles sehr lange hin, weil halt nur ein oder zwei Personen Entscheidungen treffen dürfen. Und es aber sehr, sehr viele Leute gibt, die Entscheidungen brauchen in einer Firma. Bedeutet auch, dass wenn Veränderung auf einen zukommt und es kommt auf uns alle täglich Veränderung zu, dass man sehr langsam ist in der Reaktion. Im Vergleich zu Firmen, die nach einem agilen oder nach einem New Work Prinzip arbeiten, die haben die Verantwortung auf mehreren Schultern aufgeteilt. Das heißt jetzt nicht immer, dass die dann kreisförmig angeordnet sind, das glaubt man immer, aber grundsätzlich geht es darum, dass ein ganz anderes Miteinander herrscht, viel eher auf Augenhöhe. Das Vertrauen ist eben auf einer ganz anderen Ebene. Entscheidungen dürfen von mehreren Leuten getroffen werden, beziehungsweise von der Person, die vielleicht fachlich auch die kompetenteste ist und nicht die, die am höchsten sitzt. Also das kann ganz unterschiedlich ausschauen, aber ich glaube, das Schönste ist, dass man in einer idealen Welt, ja, oder wenn man sich annähert an diese New Work Kultur, dass man nicht mehr mit so vielen Masken in die Firma gehen muss, sondern man sehr viel mehr man selbst sein kann und so angenommen wird, wie man ist. Genau. Und natürlich, weil ich gesagt habe, Veränderung, ja. Ich glaube, wir haben es auch während 2020 gesehen. Es gab die Firmen, die, und da habe ich zu der Zeit in einer gearbeitet, die haben gesagt, es wird wahrscheinlich heute soweit sein, dass Homeoffice verkündet wird, Homeoffice-Pflicht. Nehmt alle eure Laptops mit, ab Montag arbeiten wir von zu Hause, wir haben alles eingerichtet. Und meine Kolleginnen, die noch in der alten Firma waren, unter anderem, aber auch andere, da hat es teilweise Wochen gedauert, bis das System so aufgesetzt war, dass man von zu Hause arbeiten konnte. Und das ist diese Flexibilität bzw. Agilität, die eben auch in klassischen Firmen fehlt.
Du hast gerade was ganz besonders Schönes angesprochen, und zwar das Thema die Masken, die Masken tragen. Vielleicht ist es nicht für jeden gleich sichtbar, was wir damit meinen oder was du damit meinst. Magst du das mal kurz erklären, was du mit dem Begriff wir tragen Masken in der Firma oder auch im Leben, was das bedeutet und was genau das Gegenteil davon ist?
Ja, eine Maske zu tragen, und das tun wir alle zu, ich würde sagen, jedem Zeitpunkt, weil ich kenne jetzt niemanden, dem gelungen ist, alle seine Masken oder ihre Masken abzunehmen. Aber im Endeffekt ist es ja so, wir kommen auf die Welt und wir lernen recht schnell, was in unserer Familie zum Beispiel, in unserem Umfeld akzeptiert wird, was gut geheißen wird, was nicht gut geheißen wird. Und so passen wir uns an. Dann sind wir die, die sich schwer tun im Nein sagen. Dann sind wir die, die alles alleine machen, weil wir haben gelernt, um Hilfe bitten tut man nicht. Das kann auch dahin gehen, zum Beispiel, das hat meine Mutter immer gesagt, ja, wenn ich außer Haus gegangen bin als Teenager, ja, so kannst du aber nicht rausgehen. War eh egal, ich habe es trotzdem gemacht. Aber da vielleicht auch dieser Gedanke, ich kann nur so und so in die Arbeit gehen. Also ich kann nicht in die Arbeit gehen mit flachen Schuhen zum Beispiel, oder ich muss mich immer geschminkt haben in der Arbeit, ja. Also so Gedanken, die wir haben, wie wir zu sein haben in unserer Arbeit oder in unserem Privatleben. Und das heißt, ich komme in die Firma und weiß, okay, da darf ich ja mal meine ganze Kreativität zurückschrauben. Erste Maske auf. Da darf ich nicht, ja, ich sag mal, dominant ist das falsche Wort, aber bestimmt meine Ideen einbringen und mein Fachwissen einbringen, weil das wird nicht gern gesehen. Ja, nächste Maske auf. Also passe ich mich immer mehr an, bis ich genau diese schöne Form habe, die perfekt in dieses Firmenpuzzle reinpasst. Und wäre doch viel schöner, wenn ich einfach kommen dürfte, wie ich bin. Mit dem Gewand, das mir Spaß macht, ob ich jetzt Make-up trage oder nicht, mit meinem lauten oder leisen Organ, das ich in Meetings einbringe und ab und zu in Meetings vielleicht nicht einbringe, weil es mir heute nicht gut geht, aber das wird auch akzeptiert und ich einfach in der Lage bin, zu sein, wie ich bin, ohne mein Gesicht zu verlieren. Ja.
Für mich hat das Thema ganz viel mit Mut und damit auch mit Angst zu tun. Diese Masken sich erstmal bewusst zu machen, ist, glaube ich, so der erste Schritt. Ich wusste oft gar nicht, dass ich Masken trage. Und das wirst du wahrscheinlich in den Seminaren auch merken, wie vielen Menschen das so geht. Und dann aber auch wirklich ist da ja ganz viel Angst da. Kann ich das jetzt überhaupt? Darf ich so sein? Selbst ich glaube, für Menschen, die aus so einem hierarchisch geführten Unternehmen kommen oder auch aus einer Familie, die sehr strukturiert ist und sehr klare Richtlinien hat, wo ich vielleicht das Gefühl hatte, nie reingepasst zu haben, aber irgendwie habe ich mich passend gemacht, dann plötzlich in einer Firma zu sein, wo alles frei ist. Wie ist da so deine Erfahrung? Sind die dann überfordert? Wie gehe ich da mit um? Also mit dem Thema Angst und Mut. Ich finde, das passt ja sehr gut zusammen, oder?
Das geht auf jeden Fall Hand in Hand im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde keinen Schritt nach vorne machen, ohne Angst und Mut neben mir zu haben. Und ich denke schon, dass wir verlernen, wie soll ich sagen, selbstständig und eigenverantwortlich zu sein, ganz besonders im Firmenkontext, weil daheim sagen uns unsere Eltern, was wir zu tun haben, dann kommen wir in die Schule, dort sagen uns die Lehrer, was wir zu tun haben und die Lehrerinnen, dann kommen wir in die nächste Schule, dann kommen wir vielleicht noch auf die Uni oder in die Lehre und immer wird uns gesagt, was wir tun dürfen und was wir tun sollen und was nicht richtig ist und was richtig ist. Und ich merke dann, wenn es beginnt, dieser Freiheitsgedanke, dieses Vertrauen in einer Firma, in einem Team um sich greift, dass das am Anfang für unglaubliche Irritation sorgt, weil sehr viel Angst mit dieser Freiheit verbunden ist. Ich habe erst vor kurzem mit einer Person, die ist tatsächlich selbstständig, ein Gespräch geführt und sie hat gesagt, ja, diese ganzen Masken, wenn ich diese ganzen Masken ablege, wer bin ich dann? Bin ich ein weißes Blatt? Also auch diese Angst, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht so tue, als wäre ich jemand? Und das ist etwas, das unglaublich viel Mut braucht, dem zu begegnen. Und gleichzeitig ist es das Schönste, was wir uns selbst schenken können.
Das stimmt
Ja.
ja. Und es geht nur, also das ist meine eigene Erfahrung der letzten Jahre, wenn ich mir meiner selbst immer bewusster werde und auch den Mut habe zu reflektieren. Das ist für mich immer eigentlich das mit das Wichtigste, dass Menschen wirklich lernen, den Tag zu reflektieren. Nicht nur, was habe ich getan, sondern wie habe ich mich gefühlt. Weil über die Gefühle weiß ich ganz genau, ist es jetzt eine Maske gewesen? Habe ich mich gut gefühlt dabei oder schlecht? Ja, und dann kann man das ja immer mehr differenzieren. Und das merke ich, ist bei so vielen Menschen noch gar nicht richtig angekommen. Auch dieses wieder, ich darf fühlen. Also, und es ist völlig in Ordnung, auch mal wütend zu sein. Und es muss nicht alles Liebe und Friede, Freude, Eierkuchen sein, ja, oder Herzen. Wahrscheinlich, ich komme jetzt mal schauen, ob das klappt. Nee, klappt hier gerade
Ach,
nicht, keine Ahnung. Aber es muss nicht immer alles rosarote Wolken sein, finde ich, und auch Mut zu Gefühlen. Wie ist das ein Thema, was du zum Beispiel auch im Business-Kontext einbringen kannst?
das ist immer schwieriger. Das kann ich besser in Einzelcoachings zum Beispiel oder mit meinen Privatkunden. Aber bei mir geht es ja um die Fülle. Die Fülle im Leben in jeglicher Hinsicht und zur Fülle. Und die Leute glauben immer, das ist nur super. Volle Lebensfreude, volle Elan, volle Energie. Und das ist es auch. Aber Fülle ist auch, wenn ich volle Lebensfreude spüren möchte, dann darf ich auch mal volle Trauer spüren. Weil unser Körper kann nicht unterscheiden zwischen das Gefühl ist gut, das Gefühl ist schlecht, das darf ich zulassen, das darf ich nicht zulassen. Also wenn ich nicht bereit bin, auch unter Anführungszeichen, ja, negative Gefühle sind ja keine negativen Gefühle, aber wir sehen sie oft ganz, also ganz oft so.
Ich weiß,
Wenn
was
ich
du
nicht
meinst.
bereit bin, die zu spüren, dann bin ich auch nicht bereit, die volle Lebensfreude und die volle Begeisterung und die volle Liebe zuzulassen.
Es ist wirklich ein Prozess und der dauert. Und ich glaube, er dauert ein Leben lang, weil wir immer glauben, Persönlichkeitsentwicklung, eigentlich heißt es ja nicht entwickeln, sondern mehr zu sich selber kommen. Das Wort ist eigentlich genau falsch rum formuliert. Ist etwas, was ich jetzt mal eine Weile mache und dann bin ich, juhu, super
Befreit von
entwickelt und
allem.
weiß alles.
Genau, also ich finde, da gibt es so zwei Extreme. Eben bei den einen, die jetzt ist das Thema gelöst, jetzt bin ich frei von allem und jetzt kann ich ins Tun kommen und dann, ja, 2, 3 Wochen später das nächste Thema, das am Tisch liegt.
Genau.
Und dann gibt es die das wissen, die da mitgehen und die sich aber auch, ich meine, es gibt natürlich ganz viel dazwischen, ja, aber dann auch
Ja.
die sagen, ja, das kann ich nicht, weil das ist noch nicht fertig gelöst. Da muss ich noch mehr machen, damit ich dann.
Der
Und
Perfektionist,
das
ja.
ist ja, und das ist, du wirst nie fertig sein, weil ich vergleiche es gerne so für die Laien, ja, mit einem Videospiel. Du spielst ein Level und du steigst ein Level auf. Und auf dem gleichen Level, auf dem nächsten Level wirst du ähnliche Gegner haben oder vielleicht die gleichen, aber es ist schwieriger. Und es ist aber nicht schwieriger, du gehst einfach nur tiefer, tiefer hinein und du findest dazu, also mehr zu dir selbst dadurch. Und auf der einen Seite eben nicht zu glauben, einmal was getan und es hat sich für immer erledigt und gleichzeitig aber nicht sich davon aufhalten lassen zu wissen, dass es noch nicht erledigt ist, sondern einfach Teil dieses Prozesses zu sein und ihn so zu nehmen, wie er kommt. Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige dabei.
Ja, sehe ich ganz genauso. Angelika, ich möchte mal mit dir noch über deinen schönen Titel sprechen, weil ich weiß, da gibt es ein bisschen was zu erzählen. Be Do Have. Magst du uns mal mitnehmen, wieso du genau diesen Titel für dich gewählt hast? Und das hat ja alles was mit deiner Geschichte zu tun. Nimm uns mal da ein Stück mit. Weil ich finde es nämlich sehr schön, was du dazu erzählst.
Ja, danke schön. Ja, es ist ja so, dass wir ganz oft glauben, wir müssen Dinge tun, um gewisse Dinge zu erreichen, damit wir jemand sind. Also damit ich erfolgreich bin, muss ich diese Position erreichen und dann habe ich aber auch das Geld, das ich dann verdiene und das Auto und dann bin ich erfolgreich. Ja? Und Tatsache ist, das ist eine falsche Gleichung. Und deswegen jagen wir so vielen Dingen hinterher, beziehungsweise suchen wir im Außen meistens die Bestätigung, dass wir uns auf eine gewisse Art und Weise fühlen dürfen oder dass wir jemand sein dürfen. Und ich habe das eben in meiner Quarter-Life-Crisis, habe ich mir auch gedacht, okay, was muss ich tun, um aus diesem Loch rauszukommen? Und das war später natürlich auch in ganz vielen Situationen so, aber damals natürlich habe ich etwas getan. Aber was ja so spannend ist, ist, dass wenn ich einfach tue, dann tue ich meistens, dann mache ich Dinge aus dieser Angst und Unsicherheit heraus, die in dieser Situation da ist. Weil wir sind auch biologisch darauf ausgelegt, Gefahren eher wahrzunehmen und das Negative eher wahrzunehmen. Das heißt, uns sind auch die Emotionen, die damit verbunden sind, sehr viel näher, beziehungsweise die beeinflussen unsere Entscheidungen sehr viel häufiger als die positiven Dinge. Und das heißt, wenn wir einfach mal tun, um dann irgendwas zu haben, um dann jemand zu sein, dann arbeiten wir immer aus dieser Angst heraus. Und dadurch kommen wir ja auch nur in Situationen, die uns trotzdem nicht glücklicher machen. Also kurzfristig haben wir vielleicht eine Situation vermieden, aber langfristig sind wir dann erst wieder dort. Also auch ein Jobwechsel, am Anfang super aufregend, neu. Man wird ganz anders wertgeschätzt und den Input, den man bringt, der wird gern gehört, weil man ja von außen kommt. Aber dann nach ein, zwei Jahren hat man wieder das gleiche Gefühl wie vorher. Und das ist bei mir natürlich genauso gewesen. Deswegen habe ich dann den nächsten Job nach 2 Jahren schon wieder gekündigt. Also es ist ein Muster, das bleibt, wenn man nicht darauf achtet, aus welcher Energie man das herausmacht, aus welcher Identität. Und Be Do Have bedeutet für mich, sich zuerst zu überlegen, wer bin ich jetzt und wer möchte ich sein? Und mich dann mit dieser Version von mir zu verbinden, emotional und energetisch, die dort ist, wo ich sein möchte. Und damit meine ich nicht die, die diesen Job hat, den ich haben möchte, das vielleicht auch, kann ich mir auch vorstellen, sondern wie fühlt sich die Version von mir? Ja, die fühlt sich leicht, die fühlt sich unbeschwert, die fühlt sich wirksam. Und wenn ich dieses Gefühl mal in mir habe, im Körper drinnen, also diese Verkörperung finde ich auch super wichtig, weil es geht ja nicht nur im Kopf alles ab. Der ganze Körper ist Teil des Systems. Und wenn ich dieses Gefühl mal habe und basierend auf dem Gefühl etwas tue, dann bekomme ich auch ganz andere Dinge präsentiert. Also vielleicht auch, weil ich es so spannend finde, ja, ich habe das Thema ja auch im Angestelltenverhältnis gehabt, Gehaltsverhandlungen. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist oder geht, ja, aber dieses, du gehst hinein und es reißt dich, ja, weil, boah, wie viel kann ich verlangen und nicht, dass sie mich auslachen, weil das lächerlich ist, wie viel ich verlange und ja. Und eben mit der Zeit habe ich mich dann auch durch meine Ausbildung bei meiner letzten Gehaltsverhandlung habe ich gesagt, das ist meine Vorstellung und wenn das nicht ist, dann, ja, dann geht das nicht. Also dann wird das so nicht weiterlaufen. War überhaupt kein Thema. Spannend. Und dann bin ich selbstständig geworden und meine ersten Akquisegespräche waren, oh Gott, vielleicht bin ich zu teuer. Was ist, wenn ich zu billig bin? Was ist, wenn ich mich nicht präsentieren kann und das nicht wiedergeben kann, was ich mache, diesen Mehrwert? Was ist dann? Und mit der Energie bin ich in die Gespräche gegangen und ich darf froh sein, dass ich trotzdem engagiert wurde, aber ich habe einfach
Aber wie ändere ich genau dieses Gefühl? Weil das ist ja das, was wirklich ganz viele kennen. Oh Gott, ich auch, rauf und runter. Immer aus diesem, und das ist ja aus der Mangelhaltung heraus, ja, weil wir uns selbst nicht wert, das sind wir wieder beim Imposter,
Ja,
wir
genau.
fühlen uns nicht wertvoll genug. Und wie ändere ich das? Wie shifte ich das? Wie kriege ich das hin?
Ja, ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir uns bewusst sind, dass wir im Mangel drinnen stecken. dass wir ein Mangel-Mindset haben in so vielen Bereichen. Jedes Mal, wenn ich sage, na boah, hast du die Benzinpreise wieder gesehen? Na, so teuer. Na, kann sich ja keiner mehr leisten. Alles Mangeldenken.
Ja.
Und auch dann zu sagen, naja, die kann gut reden, ja, aber bei mir ist das anders, weil meine Situation ist anders. Auch wieder Mangeldenken, weil jeder hat die Option, sich für die Fülle zu entscheiden, unabhängig davon, wie das Außen ausschaut. Und wie ich das machen kann, ist durch Übung. Und das ist natürlich etwas, das niemand hören möchte, weil am liebsten hätten wir alle diese Fee, die über Nacht all das wegzaubert, was wir nicht wollen und uns alles gibt, was wir gerne hätten. Aber wir dürfen uns das so überlegen, wir haben unser Leben lang meistens, oder ja, die meisten Personen haben auf Mangeldenken ihr Leben aufgebaut. Das heißt, unser Hirn ist auch dementsprechend vernetzt. Und wir dürfen lernen, neue neuronale Verbindungen zu schaffen, neue Emotionen damit zu verknüpfen. Und das ist wie im Fitnessstudio. Ich kann nicht, wenn ich das erste Mal hingehe, 100 Kilo stemmen.
Nee.
Ich muss mal klein anfangen, ja. Und durch Wiederholung und durch dazu lernen auch, kann ich meine Technik quasi verbessern und ich kann meinen Körper daran gewöhnen. Und dann geht's plötzlich von jetzt auf jetzt. Und natürlich ist es auch immer wieder eine neue Entscheidung. Also wenn ich mich vergleiche natürlich mit vor noch ein paar Jahren und dann noch ein paar mehr Jahren, hat sich unglaublich viel getan. Aber ich weiß, da ist noch so viel mehr möglich. Ich habe mich erst vorgestern wieder bei einem Mangelgedanken ertappt, wo ich mir gedacht habe, das werden wir uns gleich mal anschauen, ja. Und es ist einfach immer eine Entscheidung, die uns dort näher hinbringt. Und das ist das Tolle, weil jeder hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Das heißt, es ist etwas, das jeder Person offen steht, wenn sie denn weiß, wie.
Ja. Ich glaube, erstmal ist eben dieses sich bewusst machen ganz, ganz wichtig.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und jede Person darf dann ihren eigenen Weg finden, am besten passt. Aber ich glaube, das Erste, was wichtig ist, sich diesen unangenehmen Gefühlen zu stellen. Und damit meine ich nicht in Kampfhaltung, sondern in Akzeptanz. Oh, das macht mir Angst. Oder kommt das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und was ich denke, das sehr hilfreich ist, ist, sich vielleicht auch aufzuschreiben, welche Gedanken gerade da sind. Also wie, ich bin nicht gut genug, um 4.500 € zu verlangen. Ich glaube, wenn ich 4.500 € verlange, dass sie mich auslachen werden. Und was auch immer dann auch kommt. Weil uns das Klarheit gibt über das, was noch sehr undefiniert in unserem Kopf ist. Professionell würde ich jetzt sagen, eine Ist-Stand-Analyse, ja. Aber im Endeffekt ist es wirklich, wie fühle ich mich jetzt und welche Gedanken sind gerade da? Und dann ganz bewusst herzugehen, mir den Gedanken anzuschauen, zu sagen, gut, was möchte ich denn stattdessen denken? Ja, nämlich, okay, ich bin nicht gut genug, um 4.500 € zu verlangen. Ich bin, also ganz, ganz einfach jetzt, ja, ich bin mehr als gut genug, um 4.500 € zu verlangen. Und dann denke ich mir, gut, das kann ich nicht wirklich glauben. Ja, jetzt rede ich mir das ein. Ist aber auch etwas, das man üben kann mit der Zeit, um dieses Gefühl, das dann da ist, wenn ich den Satz sage, da kommt ja auch ein unangenehmes Gefühl, auch mit diesem Gefühl sich mal auseinanderzusetzen. Aber was ich super finde, ist auch Beweise zu suchen, dass das möglich ist und dass du gut genug bist. Das kann sein, dass ich einfach Beweise dafür suche, dass ich gut genug bin. Einfach für mich selber. Oder
Zum
dass
Beispiel, weil ich meine Arbeit gut mache, dass ich mir Argumente
zum
selber
Beispiel.
zurechtlege.
Genau, und zwar nicht einmal zwingend, um die dann als Argument im Gespräch vorzulegen. Ich meine, dann habe ich sie auch, das ist auch gut, sondern um mir zu zeigen, was ich eigentlich, zu was ich fähig bin, was meine Leistung ist oder was ich einbringe, in der Firma zum Beispiel. Einfach um da ein bisschen Perspektive zu schaffen, weil natürlich unser Fokus immer auf dem ist, was nicht passt, sondern uns ganz bewusst auf diese Fülle-Momente und Anführungszeichen zu konzentrieren. Wo war ich denn? Super, wo habe ich denn ganz toll was eingebracht? Und wenn ich selber nichts weiß, dann frage ich meine Kollegen oder Kolleginnen. Oder wenn ich selber jetzt nichts finde, ja, dass ich mir dann vielleicht denke, gut, ich weiß, es hat für andere funktioniert, also wird es auch für mich funktionieren. Wenn ich in mir keinen Beweis finden kann, weil ich noch nicht aus diesem Denkstrudel rauskomme, dann zumindest wissen, es gibt andere, bei denen hat es funktioniert und deswegen kann es genauso gut für mich funktionieren. Ich vertraue darauf,
Verstehe
dass es
ich.
funktionieren kann. Und das wirklich auch spüren und nicht nur sich vorreden, ja, weil dann macht der Körper wieder nicht mit, sondern das wirklich spüren. Und der Anfang wird auch sehr unangenehm sein. Das ist immer so. Aber wenn ich über diesen ersten Schritt drüber komme und mir das vielleicht, bevor ich dieses Gespräch führe, regelmäßig auch mal sag und dann auch mal reinspüre, dann wird das immer normaler. Und dann kann ich das auch in der Situation viel bestimmter sagen und mit einer ganz anderen Haltung, mit einer ganz anderen Energie. Also wirklich diesen Fokus richten auf die Fülle, die schon da ist, auf die tollen Momente, auf das, was ich geleistet habe, auf das, was ich stolz bin, was es auch immer ist. Und ich finde, das kann sehr gut helfen, um diesen Perspektivenwechsel anzuregen. Absolut. Also die Übung macht den Meister. Und dementsprechend, ja, die kleinen Dinge üben. Und ich glaube, wir brauchen diese Einstellung von, ich möchte jetzt gar nicht schicke Wörter sagen, ja, deswegen versuche ich es ein bisschen anders zu erklären. wenn ich es probiere und es funktioniert, super. Wenn ich es probiere und es funktioniert nicht, bin ich weiser und reicher an Erfahrung. Und wenn das mein Ziel ist, mehr Erfahrung zu haben und mehr Erfahrung zu sammeln, dann kann ich nur gewinnen.
Ja, genauso ist es.
Ja.
Sehr gut, ja. Immer wieder auch auf die Nase fallen, die größten Erfinder, die größten Wissenschaftler, wer auch immer, die sind so oft auf die Nase gefallen. Ich finde immer das Beispiel mit der Glühbirne. Wer war das nochmal?
Edison.
Danke, Edison, siehst du? Der hat, ich weiß nicht, wie viele zigtausende von Versuchen oder hunderte von Versuchen gemacht, bis die Glühbirne geleuchtet hat und der hat nicht aufgegeben. Also der Glaube daran, dass das, was ich kann, mal Berge versetzt. Nicht jeder muss jetzt eine Glühbirne erfinden oder irgendwas riesig Großes, aber ich glaube, wir Menschen sind in der ganz, ganz groß in der Lage, viele Dinge zu meistern und zu schaffen, wenn wir nicht aufgeben. Und Kinder sind auch immer so ein gutes Beispiel, finde ich. Wenn man sich mal ein Kind anschaut im ersten Lebensjahr, wie oft fallen die hin? Die fallen hin, rappeln sich wieder hoch. Die fallen wieder hin, rappeln sich wieder hoch. Okay, alleine freistehen funktioniert nicht. Also krabbel dich zum Stuhl, zieh mich am Stuhl oder irgendwo anders hoch und probier es da. Die versuchen das, also wer kleine Kinder hat, beobachtet mal, wie oft ein Kind am Tag immer wieder versucht aufzustehen. Das sind viele, viele Versuche und danach sind die total happy. Und auch da fallen die dann immer mal wieder hin, aber die bleiben dran. Und das ist etwas, glaube ich, was wir von Natur aus mitgegeben haben, aber irgendwie die Gesellschaft, die Vorgaben, die Masken, die wir vorhin davon hatten, haben uns das, glaube ich, ein Stück weit wieder ausgetrieben. Das heißt, das ist ja unsere Natur.
Und das ist ein sehr schöner Gedanke, finde ich, weil das bedeutet, es hat jede Person von uns irgendwo in sich. Und wir dürfen nur versuchen, es wieder zu entdecken.
Genau.
Und das heißt, wir müssen nichts lernen. Wir müssen uns nicht anstrengen, per se irgendwas Neues zu finden, sondern wir dürfen einfach in uns etwas suchen und auch das Vertrauen haben, dass es da ist, wenn wir es brauchen.
Ja, und jeder und jede ist in der Lage, das zu tun. Gibt keine Ausreden, das finde ich auch.
Genau. Ausreden gibt es genug, aber es gibt keinen Grund, es nicht zu
Nein,
tun.
es gibt keinen Grund. Und hinfallen bestärkt mich einfach nur in einer Variante, die nicht funktioniert hat. Also eine andere probieren und irgendwann
Genau, ja.
klappt es.
Ich glaube, wir haben, das habe ich mal gelesen. Ich weiß gerade nicht mehr in welchem Buch, aber ich habe den Gedanken so schön gefunden, dass wir in unserem Hirn, wir haben einen Richter und wir haben einen Polizisten und wir haben einen, ich weiß gerade nicht genau, aber auf jeden Fall jemand, der sagt, das ist richtig, das ist falsch. Und so hat es zu sein und so hat es nicht zu sein. Und was dann gesagt worden ist, ist, dass wir eigentlich vielmehr einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin in unserem Hirn haben sollten. Nämlich, ah, wir probieren es mal so. Wir haben es gelernt. Wir probieren es mal so. Ah, wir haben was gelernt. Und nicht dieses richtig und falsch, sondern Experiment 1, Experiment 2, Experiment 3. Und dann
Genau,
schauen
oder
wir,
den
was wir daraus lernen.
Abenteurer, ja, und der Richter, der Denker und so weiter, das ist alles im Gehirn verankert. Und manchmal sind einfach nur diese anderen Stimmen, ja, die sind einfach zu leise geworden. Vielleicht traut sich dieser kreative Teil oder der mutige Teil in uns gar nicht mehr, irgendwas zu tun, weil jedes Mal, wenn er gesagt hat, hier ist es, nein, Schluss. Du hast gar nichts zu melden. Und das dürfen wir wieder mehr zulassen. Da gebe ich dir voll recht. Ja.
Ja.
Sehr schönes Bild. die inneren Stimmen, die manchmal mit uns sprechen.
Ja, und das nämlich auch, wenn es um diese Fülle-Themen geht oder generell Mindset, ich stelle es mir immer so vor, ich habe ein Megafon und ich entscheide, welcher Stimme ich das Megafon in die Hand gebe. Ist es der Zweifel? Der hat grundsätzlich meistens ein Megafon irgendwo von uns bekommen, aber
Oh je.
ich kann dem Zweifel das Megafon auch wieder wegnehmen und einmal dem Vertrauen in die Hand drücken oder dem Mut in die Hand drücken oder wem auch immer. Und mir versuchen, den Standpunkt auch mal mit der gleichen Lautstärke anzuhören.
Das ist eine sehr, sehr gute Übung, finde ich, mal die eigenen Anteile in sich zum Sprechen zu bringen. Ja, kann man mit sich alleine machen, kann man mal mit in der Gruppe machen. Das ist
Genau.
eine sehr, sehr gute Übung, wie quasi das Zwiegespräch mit sich selber. Das ist sehr spannend, denn wir sehen nämlich dann ganz schnell, was alles möglich ist und dass das sehr wohl da ist, diese inneren Stimmen. Angelika, ich finde es super schön, was du deine Geschichte erzählt hast, die jetzt nicht irgendwo die Riesendrama-Geschichte ist. Es muss ja nicht immer das Riesendrama und du hast deine Erkenntnis daraus gewonnen, sondern du bist als junge Frau an deine Lieblingsuni gegangen. Du hast in Cambridge studiert. Ich meine, das muss man sich mal. Cambridge, ne? Oder was, Oxford?
Na,
Cambridge.
Cambridge.
Genau, ich meine, das ist unglaublich, ja. Also aus Deutschland, in England, an einer der ältesten und weltberühmtesten Universitäten, die es gibt. Und dann deinen Weg versucht, danach zu finden. Also du hattest schnell schon ein hohes Ziel, musstest dann erstmal wieder unten die Schritte gehen und deinen Weg zu finden. Das zeigt einfach nur, es müssen nicht immer die Riesendramen sein, um den eigenen Weg zu finden, sondern wir alle sind auf dem Weg unseres Lebens und können da weitergehen. Und ich finde es super, dass du ganz viele ermutigst, in den Firmen, aber auch eben im Privatcoaching, ihren eigenen Weg zu finden. Und wohin, wenn du jetzt so deine, ich bin mir sicher, du hast es nicht so, also machst es nicht mehr so wie nach der Uni, dass du sagst, ja, ich habe keine Ziele, du hast bestimmt Ziele für die nächsten Jahre. Magst du uns da mal ein Stück mitnehmen? Wo geht für dich deine Reise noch hin? Was hast du noch vor oder was ist dein großer Traum?
Ja, so viele Richtungen. Aber ich weiß auf jeden Fall, wie ich mich fühlen möchte. Und ich bin froh, dass ich das heute auch schon fühle, aber das darf noch mehr in mir verankert werden. Einfach diese Leichtigkeit und noch mehr Unbeschwertheit. Ja, also da darf noch mehr Fülle da sein in dem Kontext. Und bei mir ist Freiheit ein ganz großer Wert.
Meine auch, ja.
Und deswegen ist es ein Ziel von mir natürlich, noch mehr eben mit Privatleuten zu arbeiten, weil Firmen also mich binden, ja, örtlich und zeitlich, und weil, also Freiheit und Selbstbestimmtheit sind, glaube ich, so die zwei Dinge, ja, und ich bin in Firmen nicht so selbstbestimmt, wie ich es gerne wäre. Weil ich mit Leuten arbeite, die nicht wirklich wollen, teilweise, weil ich zu Zeiten arbeite, die ich mir nicht aussuchen würde, wenn ich könnte. Und also da auch noch meine Werte noch mehr zu leben. Und ich arbeite offline genauso, aber ganz viel online. Und deswegen auch so ein bisschen eine Vision von mir in Zukunft, in welchem Land auch immer. Bali ist natürlich der Klassiker, ja, aber sei es in Peru, ja, sei es in Island, sei es irgendwo in Südafrika, ganz egal, reisen zu können und trotzdem meine Arbeit machen zu können und möglichst vielen Menschen dabei zu helfen, auch ihr bestes Leben zu leben. Weil ich weiß, dass es möglich ist. Bei mir hat sich so viel verändert und deswegen weiß ich, es ist für jede und jeden da draußen auch möglich. Das heißt, möglichst viele Menschen dazu inspirieren und sie dazu begleiten, diesen Weg zu gehen. Gerade weil, wie du sagst, es braucht Mut. Und es da immer hilft, wenn man wen auf der Seite hat, der Mut geben kann oder deinen Mut dir hilft zu finden, wenn es soweit ist. Und da natürlich dann auch das mit meinem Lebensdesign, das ich mir so vorstelle, verbinden zu können, noch mehr, als ich es jetzt tue.
Und was kann es Schöneres geben als eine Mentorin oder eine Coachin, die selbst genauso auf dem Weg ist, die weiß, wie sich's anfühlt, diese Wege zu gehen? Ich glaube, das ist die schönste Begleitung, die also ich mir persönlich wünschen kann, weil perfekt stellen wir wieder auf so einen hohen Sockel, wenn ich jemand habe, der schon so weit weg ist. Ich finde es sehr schön, jemand zu haben, der vielleicht ein paar Schritte weiter ist, so wie du, vielleicht auch wie ich, und mich da begleiten kann, ohne dass ich diese Person jetzt auf, du weißt schon, an den Olymp des Himmels hänge, weil da gehört eigentlich niemand hin. Auch selbst die Menschen, die schon viel weiter wieder wie wir sind, die gehören da genauso wenig hin, weil jeder ist, wie du so schön gesagt hast, im Spiel auf einem anderen Level, aber trotzdem da auf der gleichen Reise. Also wir sind immer auf der gleichen Reise. Und ich wünsche dir für deinen Weg, Menschen zu begleiten, wirklich das Allerallerbeste, weil du hast das Herz am rechten Fleck. Du bist so, wie ich dich auch auf der Veranstaltung und auch außerhalb kennengelernt habe. Du bist so, wie du hier bist, bist du einfach. Du verstellst dich nicht. Die Maske zumindest, die du trägst, ist sehr sympathisch.
Yes.
Und ich finde, das ist das, was aus meiner Sicht in Zukunft ein gutes Coaching und Mentoring ausmacht. Und nicht immer irgendwelche Dinge zu erzählen, die ganz super toll klingen, die ganz viele Versprechen bereithalten, aber die Fallhöhe ist sehr hoch. Und lieber Menschen zu haben, die mich begleiten auf meinem Weg, weil sie genauso auf ihrem Weg sind. Und ich glaube, das wird in Zukunft viel mehr funktionieren, dieses Menschliche, diese. Das unterscheidet uns nämlich von der KI, dass wir Menschen sind und auf eine ganz andere Art und Weise uns begleiten können. Also von ganzem Herzen vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du ganz offen geteilt hast, wer du bist, was du machst, welche Gedanken du da auch dazu hast. Und das allerletzte Wort habe nicht ich, sondern sehr, sehr gerne du. Gibt es noch einen abschließenden Gedanken, den du gerne mitgeben möchtest oder eine Frage, die sich vielleicht die Menschen, die jetzt uns bis hierher zugehört haben, stellen können?
Also dir möchte ich auf jeden Fall sagen, danke für dieses wirklich wundervolle Interview, für deine Fragen und für dein Sein, also für dein Einfühlungsvermögen und alles. Das ist wirklich eine unglaublich tolle Erfahrung gewesen.
Sehr, sehr gerne.
Und vielleicht eine Übung und eine Frage, die ich mitgeben möchte. Und die Übung ist wahrscheinlich vielen bekannt, aber Wissen und Tun sind wieder zwei unterschiedliche Dinge, nämlich einfach zu beginnen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen und herauszufinden, wie schnell sich von drei Dingen, die man sich mühsam zusammenkratzt, plötzlich 5, 6, 7, 8, 9, 10 und noch viel mehr am Tag werden, wenn man seinen Fokus darauf richtet. Das möchte ich auf jeden Fall mitgeben, weil auch dort ist die Fülle versteckt. Und eine Frage, die ich mitgeben möchte zum ernsthaften Auseinandersetzen ist: Wenn alles für mich möglich wäre, was wäre dann?
Wow, eine große Frage. Die lassen wir jetzt so stehen. Ich danke dir und ich wünsche jetzt allen viel Spaß mit dieser Frage.